willkommen zur fünften Folge von FIO in London, der Podcast. In diesem teile ich meine Liebe und Leidenschaft für London, seine Menschen, Orte und Geschichte kurz und nett verpackt mit dir. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Sascha Berninger und Gründer von CEOin.London. Auf meiner Webseite biete ich London-Reisetipps, Neuigkeiten, Reiseplanung und virtuelle London-Stories an. Wenn du schon einmal in London warst, einen Besuch planst, in der tollsten Stadt der Welt lebst oder London einfach nur aus der Ferne liebst, dann ist dies der richtige Podcast für dich. Was haben Pelikane, Sittiche und Eisbären gemeinsam? Diese Frage geben wir heute nach. Mein Lieblingspark in London ist auch der älteste königliche Park in London, St. James. Er ist von drei Palästen umgeben, dem Palast von Westminster, besser bekannt als Houses of Parliament, dem St. James Palast, der von Heinrich VIII. Erbaut wurde, und dem Buckingham Palace, die offizielle Londoner Residenz des britischen Herrschers oder Herrscherin, seit Königin Victoria im Jahr 1837. Die berühmten tiefen Blumenbeete des Parks sind eine besondere Kulisse für Festumzüge, wie zum Beispiel Trooping the Colour. Bei einem Spaziergang durch den malerischen königlichen Park versuche ich immer ein paar Minuten Zeit zu finden, um Tiffany, Isla und Goji und ihre neuen Freunde Sun, Moon und Star zu besuchen. Sie sind Bewohner des St. James Park und sind Pelikane, große weiße Pelikane, um genau zu sein. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich sehe, wie überrascht einige Passanten sind, wenn sie diese großen Vögel sehen und dann zweimal hinschauen müssen, bis sie tatsächlich realisieren, was sie da eigentlich sehen. Denn es ist kein normaler Anblick für London. Diese Pelikane haben nach den Albatrossen die zweitgrößte Flügelspannweite aller lebenden Vögel und werden zwischen 2,26 und 3,6 Meter groß. Die Pelikane wurden erstmals 1666 als Geschenk des russischen Botschafters an Charles II. In den St. James Park eingeführt. Diese freilaufenden Pelikane sind nur selten dafür bekannt, sich weit vom See im St. James Park zu entfernen. Am besten kannst du sie sehen, wenn sie sich an ihren Lieblingsplätzen auf den Felsen bei Duck Island Cottage sonnen oder wenn sie gefüttert werden, was ein ganz schönes Spektakel ist. Sie findet normalerweise jeden Tag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr statt. Dabei kann man sehen, wie prächtig diese Vögel sind. Und aber auch wie riesig. Die ausgewachsenen Vögel wiegen zwischen 9 und 15 Kilo, also etwa 20 bis 33 Pfund. Und das ist ungefähr so viel, wie ein Cardigan Welsh Corgi wiegt. Obwohl Fisch das Hauptnahrungsmittel dieser Pelikane ist, sind sie dafür bekannt, dass sie ab und zu auch Londoner Tauben fressen. Und wenn du das wirklich sehen willst, dann werde ich dir gern den Link in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge auf meiner Website ceoin.london verlinken. London ist auch die Heimat einer gesunden Population von Ringhalssittichen. Wer neu in London ist, wird oft von einem grünen Blitz im Augenwinkel überrascht, wenn er durch einige der grüneren Gegenden Londons streift. Richmond Park, Hyde Park und Greenwich Park sind Orte, an denen ich die Ringhalssittiche regelmäßig gehört und gesehen habe. Wenn du einen zufälligen Fremden auf der Straße London fragst, natürlich momentan unter Einhaltung der sozialen Distanzierung, wie diese hellen und leuchtenden grünen Vögel nach London gekommen sind, wirst du eine Reihe verschiedener Urban Legends, urbaner Legenden hören. Manche sagen, dass Jimi Hendrix 1968 in der Carnaby Street ein paar Sittiche namens Adam und Eva in die Luft entließ. Eine andere populäre Geschichte besagt, dass die Sittiche 1951 mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn kam, als sie in den Oswald Studios den Film The African Queen drehten und dass diese Sittiche irgendwie entkommen konnten. Ich habe sogar die Geschichte gehört, dass diese schillernden Vögel aus der Menagerie von Heinrich VIII. Entkommen sind und 400 Jahre lang versteckt blieben. Vor wenigen Jahren war ich auf einer Walking Tour, um mir The Changing of the Guard anzusehen. Der damalige Tourguide behauptete, dass die Vögel aus einer Produktion von Pirates of the Caribbean stammten. Die Vögel wurden nach der Produktion in London freigelassen und sind seither geblieben. Wie ihr also seht, ranken sich viele Geschichten um die grünen Sittiche. Was aber nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass ihre Zahl seit etwa 1970 sprunghaft angestiegen ist. Im Jahr 1992 wurden in London 700 Vögel gezählt. Bis 1998 stieg die Zahl auf 2845. Und 2006 war der Ringelsittich der 15. meistgesehene Vogel in London. Man sollte meinen, dass diese Sittiche unter den kalten Londoner Wintermonaten leiden würden. Aber sie scheinen viel besser mit dem Wetter zurechtzukommen als einige einheimische Gattungen. Sie gedeihen prächtig. Und vielleicht hat das auch etwas mit ihrer Lebenserwartung von stolzen 35 Jahren zu tun. Und natürlich gibt es in London nur wenige Raubtiere, sodass sie sich frei vermehren können. Großbritanniens Raubvögel wie Eulen, Pfähle und griechische Falken sind dafür bekannt, dass sie sie fressen. Und sie werden auch beschuldigt, einige einheimische Vögel das Zuhause zu stehlen. Sittiche nisten meist in Baumhöhlen, die auch von Dohlen, Eulen und Spechten genutzt werden. Aber es gibt kaum Beweise dafür, dass einheimische Arten verdrängt wurden. Die Sittiche sind dafür bekannt, dass sie in ihrer Heimat Indiens große Ernteschäden verursachen. Vielleicht ist das in Großbritannien kein Problem, wenn sie nur in den städtischen Gebieten bleiben. Wenn du diese Sittiche in London gesehen hast, dann lass es mich wissen. Verlinke mich in den sozialen Medien unter @seeyouinldn und teile deine Liebe für die kleinen grünen Wesen. Ob zum Guten oder zum Schlechten, diese Sittiche sind genau wie das Grauhörnchen hier, um zu bleiben. Wir haben also über Sittiche und Pelikane gesprochen. Aber was ist denn jetzt mit den Eisbären? Nun, der Tower of London war früher die Heimat eines Eisbären. Die königliche Menagerie im Tower of London wurde wahrscheinlich im Jahr 1204 gegründet, als König John 3 Schiffsladungen wilder Tiere, Löwen und Leoparden aus der Normandie nach England brachte. In der Anfangszeit kamen die meisten Tiere im Tower aus dem Nordwesten Afrikas, darunter Leoparden und Luchse, die der humanistische Gelehrte John Keyes 1561 sah. Und Keyes schickte Zeichnungen von ihm an Conrad Gessner für seine Historia Animalia. Und die Bilder wurden 1658 in Top Sales Translations and History of Four-Footed Beasts and Serpents nachgedruckt. Aber warum der Tower of London? Der Monarch erhielt die Tiere in der Regel als Geschenke von anderen mächtigen Herrschern der damaligen Zeit, oft um zu beeindrucken oder um den Reichtum und die Stärke eines Herrschers zu zeigen. Die exotischen Tiere wurden aus der ganzen Welt nach London geschickt und im Tower of London als Symbol der Macht sowie zur Neugierde und Unterhaltung des Hofes gehalten. Vor allem König Heinrich VIII. Ist es zu verdanken, dass die königliche Menagerie im Tower of London eingerichtet wurde. Im Jahr 1235 erhielt er vom heiligen römischen Kaiser Friedrich 3 Löwen als Hochzeitsgeschenk. Und dann kam 1252 ein weißer Bär in die Sammlung, von dem man annimmt, dass es ein Eisbär war. Der Bär kam auch mit einem unverzichtbaren Accessoire, nämlich seinem eigenen Wärter. Beide waren Geschenke von König Hakon, dem 4. aus Norwegen. Das königliche Tier war eines der Schautiere, die im Tower of London lebten. Die Legende besagt, dass der Bär eine lange Leine bekam, damit er die Freiheit hatte, schwimmen zu gehen und um seinen eigenen Fisch für sein Abendessen aus der Themse fangen zu können. Was für ein Anblick das gewesen sein muss. Ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, das Tier danach wieder in den Tower of London zu bringen. Eines der größten Tiergeschenke, das die Royals erhielten, war 1255. König Heinrich III. Bekam von König Ludwig IX. Von Frankreich einen männlichen afrikanischen Elefanten geschenkt. Es wird vermutet, dass im Laufe der Jahre alle Elefanten, die im Tower lebten, in den Wintermonaten Wein zu trinken bekamen. Man glaubte, dass dies die Kälte abhalten und die Elefanten aufwärmen würde. Die Londoner strömten in Scharen herbei, um diesen neuen Anblick zu sehen. Obwohl der Elefant ein nagelneues 13 mal 16 Meter großes Elefantenhaus und einen engagierten Pfleger hatte, starb er nach ein paar Jahren und viele der anderen Tiere überlebten die beengten, kalten Bedingungen leider nicht. Obwohl es den Löwen und Tigern besser ging und im 13. Jahrhundert viele Jungtiere geboren wurden, mussten die Besucher des Towers zuerst eine Zugbrücke zum Löwenturm überqueren, der nach dem dort gehaltenen Tier benannt wurde. Heute kannst du auf dem Gelände des Tower of Londons Löwenskulpturen und andere Installationen sehen, die an die früheren Bewohner erinnern. Im 16. Jahrhundert wurde die Menagerie im Tower of London für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber das war nicht ganz ohne Probleme. Einer Dame namens Mary Jenkins wurde der Arm von einem Löwen zerfleischt, als sie dem Käfig zu nahe kam, und sie starb kurz darauf. In einem der Räume des Towers gab es einen möblierten Raum, in dem die Affen des Towers lebten und in den die Besucher hineingehen und sich über ihre Possen amüsieren konnten. Die Affen wurden jedoch 1810 entfernt, nachdem sie einem Jungen auf gefährliche Weise das Bein abgerissen hatten. Es gab auch einen anderen Bericht über einen Pavian, dem es gelang, die Kanonenkugel zu ergattern, während diese zum Tower transportiert wurde und der sie auf einen Matrosen warf, der dabei getötet wurde. Aber alles hat einmal ein Ende. 1831, nach über 600 Jahren fast ununterbrochenen Betriebs, wurde die Menagerie im Tower of London geschlossen und die Tiere in eine neue Einrichtung gebracht. Der neu eröffnete Zoologische Garten im Regent's Park ist heute das, was wir den Londoner Zoo nennen. Aber nicht nur der König hatte fantastische Tiere zu seiner Verfügung. Verschiedene Mitglieder der königlichen Familie hielten auf ihren Ländereien in Richmond und Kew Sammlung exotischer Tiere. Um 1740 erhielt Frederick, Prince of Wales, ein Zebrapaar vom Kap der Guten Hoffnung. Der Hengst starb leider unterwegs, aber die Stute lebte noch einige Jahre in Kew. Ein Bild von ihr, das George Edwards 1751 gezeichnet hat, zeigt sie mit dunkelbraunen Streifen auf ihrem bräunlichen Hintergrund, der zum Bürzel hin verblasst. Man geht davon heute aus, dass es sich beim Quack um eine Unterart des Zebras handelt. Aber nicht nur die Royals sammelten gerne diese exotischen Tiere. Ab dem frühen 18. Jahrhundert legten immer mehr Privatpersonen Sammlungen an. Sie wurden meist auf ihren Landgütern untergebracht. Auf dem Landsitz des Herzogs von Richmond, Goodwood, gibt es zum Beispiel eine Menagerie mit Wölfen, Leoparden und einer Löwin, einer Tigerkatze, mindestens 3 Bären, einem weißen Bären, 2 Eulen und einem Gürteltier. Zu seinen Haustieren gehörte ein zahmes und unempfindliches Java. Und der Java war der erste Guti aus Südamerika, der in England aufgezeichnet worden ist. 1738 brachte Kapitän Craig Hart dem Herzog ein Karibu-Paar aus Grönland, das ebenfalls von George Edwards gezeichnet wurde, bevor es auf das Anwesen des Herzogs geschickt wurde, in der Hoffnung, dass sie sich fortpflanzen würden. Leider starben die beiden kurz darauf. Henslon war einer der einflussreichsten Männer im London des frühen 18. Jahrhunderts. Er legte eine der größten privaten Sammlungen von Pflanzen, Tieren und Antiquitäten an, darunter auch Münzen und andere Kuriositäten. In seinem Haus in Chelsea hielt er eine Vielzahl exotischer Tiere. Zu den ungewöhnlichen Haustieren gehörte auch ein einäugiger Vielfraß aus Hudson's Bay. Die bekannteste kommerzielle Menagerie des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts befand sich im zweiten Stock der Exeter Exchange bei The Strand in London, nicht allzu weit weg von der heutigen Charing Cross Station entfernt. Sie wurde 1778 von Thomas Clark gegründet und zeigte einige der ersten australischen Beuteltiere in Großbritannien. Dazu gehörten ein Beton, eine Kängururatte, ein fliegender Gleithörnchenbeutler und ein Känguru. Die Exeter Exchange war ein Gebäude an der Nordseite von The Strand mit einer Arkade, die teilweise über die Fahrbahn hinausreichte. Berühmt war es vor allem für die Menagerie, die von 1773 bis zu ihrer Schließung im Jahr 1829, als sie abgerissen wurde, in den oberen Stockwerken untergebracht war. Welche Tiere kommen dir in den Sinn, wenn du an Tiere in London denkst? Vielleicht sind es die Löwen am Trafalgar Square oder die Tauben aus dem Film von Mary Poppins. Oder vielleicht sind es auch die Drachen, die die City of London umgeben. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass London die Heimat von gerade geworfenen Elefanten, riesigen Hirschen mit Geweihen, die fast so groß waren wie der Hirsch selbst, und mehreren Arten von inzwischen ausgestorbenen Nashörnern war? Ja, all das ist wahr. Es ist nur schon sehr lange her. Etwa 130.000 Jahre, um genau zu sein. Zu dieser Zeit war der Meeresspiegel niedrig genug, um Großbritannien wieder mit dem Kontinent zu verbinden und es Löwen und anderen Tieren zu ermöglichen, nach Großbritannien zu gelangen. Und sie verschwanden, als das kalte Wetter zunahm und kälteliebende Arten wie Rentiere, Wollmammuts und Wollnashörner sie ersetzten. Es ist schwer vorstellbar, dass sich das Eis so weit südlich ausdehnte wie das heutige Finchley im Norden Londons. Und bemerkenswerterweise wurde in London vor allem Überreste von Flusspferden gefunden. Und zwar in den alten Saumschottern unter dem Trafalgar Square und auch in Bramford. Hunderte von Jahren lang bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erfreuten sich die Londoner an Blutsportarten. Und das bedeutete natürlich das Blut unschuldiger Tiere. Ratten-, Hahn- und Hundekämpfe waren in eigens dafür gebauten Arenen, die an Inns und Tavernen angeschlossen waren, gang und gäbe. Das war Leben in London. Die Protagonisten besuchen die Westminster-Grube, um einen Hundekampf gegen einen Affen zu sehen. Es wird beschrieben, dass der Affe mit seinen Zähnen, die wie eine Säge aufeinander trafen, große Wunden in die Kehle des Hundes schlug, als ob er mit einem Messer stumm wäre. Und von dem großen Blutverlust, den die Hunde im Allgemeinen erlitten, die gegen Jacomacco angetreten waren. Mehrere von ihnen starben bald darauf. Die Gründung der Society of the Prevention of Cruelty to Animals in London im Jahr 1824 spiegelte eine veränderte Haltung gegenüber solchen Sportarten wider. Auch im 20. Jahrhundert waren Wetten auf Tieren beliebt, nur weniger blutig. Windhundrennen waren in den 20er Jahren der geborene Zuschauersport. Es kam 1927 in London an, als in White City eine Rennbahn gebaut wurde. Bis 1933 gab es in London 17 Greyhound-Rennbahnen, die jährlich über 9 Millionen Londoner anzogen. Die Haringey-Bahn war ein Stadion mit 50.000 Plätzen und wurde auf einer Abraumhalde gebaut, die bei der Verlängerung der Piccadilly-Linie zum Finsbury Park entstand. Sie sollte eine glamouröse Hunderennbahn werden und es wurde sogar mit Gepardenrennen experimentiert. All diese Geschichten sind bemerkenswert und wahr und es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die umfangreiche Geschichte, die London mit Tieren hat. Ich hoffe, dieser heutige Podcast hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlassen würdest. Wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder sogar selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website seein.london und schreibe mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter @seeyouinldn. Folgt mir gern, abonniert diesen Podcast und hinterlasst auch gern ein Like. Ich freue mich, von euch zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Bis ganz bald. Cheerio!